SWR 1, der Weihnachtsmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Daran haben sich wirklich schon viele versucht und sogar in einem der Harry-Potter-Filme wurde es gesungen, das Weihnachtslied Carol of the Bells. Was viele nicht wissen, das Lied hat seinen Ursprung in ukrainischen Folkloregesängen. In Kiew gibt es jetzt ein Konzertprojekt, das den Ursprung bekannter machen will. Oliver Schosch.
Die Melodie erweckte im US-amerikanischen Komponisten Peter Wilhowsky Assoziationen mit Glockengeläute. Deswegen nannte er sein Arrangement aus dem Jahr 1936 Carol of the Bells. Bekannt wurde das Lied unter anderem durch den Film Kevin allein zu Haus. Auch Angelo Kelly and Family brachten eine eigene Version heraus und Lena Meyer-Landrut. Was die meisten nicht wissen, das Original klingt so und stammt aus der Ukraine. Mykola Lentovich hat es 1916 komponiert anhand von alten ukrainischen Folkloregesängen. Das Lied heißt Schedrik und erzählt von einer Schwalbe, die zu einem Mann fliegt und ihm prophezeit, dass ihm im kommenden Frühling viel Gutes widerfahren wird. In der Ukraine wird das Lied zum orthodoxen Neujahrsfest gesungen. Im ukrainischen Haus, einem Kulturhaus in der Nähe des Unabhängigkeitsplatzes in Kiew, entsteht gerade ein ganz besonderes Schedrik-Konzertprojekt. Der ukrainische Dirigent Herman Makarenko führt das Lied zunächst in ukrainischer Sprache auf und dann kommt ein junges Mädchen auf die Bühne in arabischem Kostüm und singt auf Arabisch. Herman Makarenko hat auch schon eine englische und französische Version eingebaut und einen Jazzpart. Er will noch weitere Künstler hinzugewinnen, um das Ganze in mehr als 20 Versionen und Sprachen aufzuführen. Für das kommende Jahr ist ein großes Konzert geplant, zum 30. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit am 24. August.
Kommt ihr mit zum Stephanussteinigen? Es klingt so ein bisschen nach Horror, diese Frage, aber die hört man im Münsterland zum 26. Dezember, also heute, häufig. Vor allem, weil der heilige Stephanus vor knapp 2000 Jahren ja tatsächlich gesteinigt wurde, klingt das so ein bisschen horrormäßig. Er wurde getötet wegen seines christlichen Glaubens. Allerdings folgt auf diese brutal klingende Frage eben keine Steinigung, Gott sei Dank, um Gottes Willen, sondern ein harmloser Kneipenbesuch, sofern die nicht wegen Corona geschlossen ist. Nela Fichtner erklärt den Brauch.
Stephanus war der erste Märtyrer der Christenheit. Die Kirche gedenkt seiner direkt am Tag nach Christi Geburt und zeigt damit, dass der Glaube durchaus ernste Konsequenzen haben kann. Gelebt hat Stephanus etwa zeitgleich mit Jesus Christus. Sein Name legt nahe, dass er aus einer griechischen Familie stammte. Er bedeutet der Begrenzte oder der Gekrönte. Und tatsächlich war Stephanus in der Urgemeinde von Jerusalem eine zentrale Figur. Er war einer von 7 Diakonen, die sich vor allem um Waisen, Witwen und sozial Benachteiligte kümmerten. In Zeiten ohne Sozialversicherung eine wichtige Aufgabe. Der Evangelist Lukas beschreibt Stephanus Ende so: In einem Prozess vor dem Hohen Rat wird ihm Gotteslästerung vorgeworfen. Seine Widersacher behaupten, er habe gesagt, Jesus wolle den Tempel zerstören und jüdische Regeln ändern. Stephanus verteidigt sich und bekennt sich zu Jesus Christus. Im Gegenzug wirft er seinen Anklägern vor, Moses Gebote missachtet und die Propheten verraten zu haben. Daraufhin wird er von der wütenden Menge gesteinigt, der Auftakt zu einer langen Reihe von Christenverfolgungen. Dass sich Stephanus für seinen Glauben steinigen ließ, symbolisieren Katholiken in manchen katholisch geprägten Regionen traditionell, indem sie einen Stein in die Tasche stecken. Wer in der Kneipe keinen vorzeigen kann, muss eine Runde zahlen. Heute verzichten viele auf das Steinezeigen. Bleibt nur noch das Trinkgelage in Stephanus' Namen.
Musik live erleben, das ist unter den aktuellen Bedingungen ja eher schwierig. Die Idee zu sogenannten 1:1-Konzerten entstand zwar schon vor Corona, ist aber gerade in diesen Zeiten ein echtes Geschenk. Die Deutsche Botschaft in Rom unterstützt ein solches Projekt, das nicht nur Musikern hilft. Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz war bei einem 1:1-Konzert dabei.
Ich bin Christian, dein Gastgeber, und freue mich, dich hier willkommen zu heißen.
Es ist eine ganz persönliche Ansprache, die Christian Siegmund herstellen will. Mit Abstand natürlich und mit Maske. Christian Siegmund veranstaltet die 1:1-Konzerte. An diesem Sonntagnachmittag finden sie in der anglikanischen Kirche in der Nähe des Piazza del Popolo statt. Eine Viertelstunde mit einem Musiker, so ist das Versprechen. Mehr weiß man nicht.
Ich bitte dich, ein wenig den Kopf oder den Intellekt ein wenig auszuschalten. Versuch mit dem Herzen zu hören.
Mit großer Ruhe geleitet Christian die Besucherin zu ihrem Platz. Rund 2 Meter von ihr entfernt sitzt der Musiker auf einem Stuhl. Nicht reden, nicht klatschen, Augenkontakt aufnehmen. Es sind ungewohnte Klänge und Laute. Der Musiker Madia Diabaté hat eine Kora, eine Stegharfe aus dem Senegal, mitgebracht. Mama, Mama. Seit vielen Jahren spielt Madia Diabaté die Kora. Auch sein Vater und sein Großvater taten dies. Für das heutige 1:1-Konzert hat er ein Liebeslied eines Afrikaners ausgewählt.
Du weißt ja, dass Afrikaner, dass Muslime mindestens 4 Frauen haben können. Er hat aber nur 2. Jetzt macht er ein Liebeslied für beide Frauen. Sie heißen Mama und Fatou.
In Rom finanziert die Deutsche Botschaft das Projekt. So können die Musiker etwas Geld bekommen. Für die Zuhörer sind die 15 Minuten Solovorstellung zwar kostenlos, aber die Veranstalter hoffen auf eine Spende für Pranzo di Carmelo, einer wöchentlichen Armenspeisung. Ein Kulturprojekt für den guten Zweck, mitten in der Corona-Pandemie.
Alles in überschaubarem Rahmen und auf Abstand. Das gilt auch für die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. Den traditionellen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis spendete Papst Franziskus gestern nicht wie sonst vom Balkon des Petersdoms, sondern in der sogenannten Benediktionsaula. Lisa Weiß mit Einzelheiten.
Der Petersplatz ist ungewohnt leer. Normalerweise versammeln sich hier tausende Gläubige aus aller Welt, um dem Papst zu hören. Papst Franziskus selbst steht nicht wie gewohnt draußen auf der Mittelloggia des Petersdoms, sondern verkündet seine Weihnachtsbotschaft drinnen, in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast. Grund ist die Pandemie, schließlich herrschen Ausgangsbeschränkungen in Italien, das den Vatikan umgibt. Das Krisenjahr spielt dann auch eine tragende Rolle in der Weihnachtsbotschaft des Papstes. In diesem historischen Augenblick, der von der ökologischen Krise und von schwerwiegenden wirtschaftlichen und sozialen Missverhältnissen gekennzeichnet ist, die durch die Pandemie des Coronavirus noch verschlimmert wurden, bedürfen wir mehr denn je der Geschwisterlichkeit. Und Gott bietet sie uns an, indem er uns seinen Sohn Jesus schenkt. In dieser Zeit der Dunkelheit und der Unsicherheit erscheinen aber auch einige Lichtblicke, so der Papst, wie die Entdeckung der Impfstoffe. Aber damit diese Lichter die ganze Welt erleuchten und ihr Hoffnung bringen können, müssen sie allen zugänglich sein, mahnt Franziskus. Ich bitte alle Verantwortlichen in der Politik, in Unternehmen, in internationalen Organisationen, die Zusammenarbeit zu fördern statt die Konkurrenz und eine Lösung für alle zu finden, Impfungen für alle, besonders für die Schwächsten und Bedürftigsten in allen Regionen dieses Planeten, zuallererst die Schwächsten und Bedürftigsten. Einmal mehr fordert der Papst Hilfe für die Armen und Schwachen ein, weist darauf hin, dass auch die, die nicht der eigenen Familie, Volksgruppe oder Religion angehören, Brüder und Schwestern seien. Das Kind von Bethlehem helfe uns, verfügbar, großherzig und solidarisch zu sein, insbesondere gegenüber den schwächsten Personen, den Kranken und denen, die in dieser Zeit arbeitslos geworden sind oder sich in großen Schwierigkeiten aufgrund der Folgen der Pandemie befinden, sowie auch den Frauen gegenüber, die in diesen Tagen der Isolation zum Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Auf die Gewalt in der Welt geht Franziskus dann auch noch einmal ausführlich ein, spricht von den Kindern in Syrien, in Irak oder in Jemen, die immer noch den hohen Preis für den Krieg bezahlten. Einmal mehr betet er für Frieden in den Krisenregionen der Welt, spricht Israelis und Palästinenser an, benennt das Leid der Bevölkerung, zum Beispiel in Burkina Faso, Mali, Äthiopien oder Niger.
Immer mehr Christen werden wegen ihrer Religion bedrängt, verfolgt, getötet. Und das besonders in Ländern, die traditionell islamisch geprägt sind. In Syrien, im Irak und auch anderswo im Nahen und Mittleren Osten ist der Druck auf christliche Minderheiten besonders stark. Mein Kollege Ulrich Pick hat Infos unter anderem von der Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Petra Bosse-Huber, über die Situation von Christen weltweit.
Die christliche Religion als größte Weltreligion ist tatsächlich auch am meisten betroffen von Verletzungen des Menschenrechts und Verletzungen der Religionsfreiheit. Und es stimmt tatsächlich, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat.
Petra Bosse-Huber ist die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dass die Repressionen gegen Christen wachsen, beobachtet sie mit Sorge. Zumal ihre Formen sehr unterschiedlich sind.
Gewaltakte terroristischer Gruppen ist ein Riesenproblem weltweit. Aber auch die Verletzung von Religionsfreiheit seitens von Regierungen sind massiv und nehmen immer noch zu. Wir erleben massive Verletzungen des Rechts auf Konversion, also eine Religion auch wechseln zu dürfen. Und das ist auch keine Kleinigkeit, Religionswechsel führt zur gesellschaftlichen Ausgrenzung.
Auch Matthias Vogt, Generalsekretär des Katholischen Deutschen Vereins vom Heiligen Lande, beobachtet, dass in immer mehr Ländern der Druck auf bekennende Christen steigt. Dies gelte vor allem für Afrika und Asien. Er sieht vier Schwerpunkte.
Das eine ist der Hindu-Nationalismus in Indien. Das zweite sind autoritäre Regime, einmal natürlich Nordkorea, dann aber auch Vietnam, wo Regierungen die Religionsfreiheit von Christen sehr stark einschränken. Und dann gibt es im Nahen Osten natürlich ein großes Problem. Und dann haben wir ein ganz akutes Problem in Westafrika, in Nigeria, wo man leider auch an den christlichen Festtagen, jetzt rund um Weihnachten, mit Anschlägen rechnen muss.
Auffällig sei, sagt Matthias Vogt, dass seit Jahren immer mehr Christen aus dem Nahen Osten fliehen. Zwar sei ihre Zahl im ablaufenden Jahr wegen der Corona-Krise nicht weiter gestiegen, doch habe sich ihre Lage auch nicht verbessert. In anderen Gebieten habe die weltweite Infektionskrankheit sogar die Repressionen gegen Christen erhöht.
Die Corona-Pandemie hat die Armut natürlich noch mal extrem verschärft und somit auch den Zulauf zu extremistischen Gruppen. Das ist sicherlich ein Grund dafür, warum es für Christen jetzt zum Beispiel in Nigeria noch mal gefährlicher geworden ist.
Dass immer mehr Christen, gerade aus dem Orient, aufgrund des großen Drucks ihre Heimat verlassen, sieht Bischöfin Bosse-Huber als eine ambivalente Angelegenheit. Denn statt dass sie nach Europa kommen, wäre es besser, ihre Existenz im Nahen Osten zu stärken. Deshalb plädiert sie im Umgang mit ihnen für eine zweifache Strategie.
Wir müssen alles tun, den Menschen, die hier hinkommen, aus humanitären Gründen einen guten Start in Deutschland oder in Europa zu gewährleisten. Und das andere, das ist natürlich eine besondere Aufgabe auch der Kirchen. Wir versuchen alles, um die Christen, die in diesen Ländern sind, zu unterstützen. Wir versuchen nicht nur materiell, sondern auch tatsächlich spirituelle Unterstützung zu geben, wo wir versuchen, diese Partnerschaft auch stark zu machen.
Christen geraten weltweit immer stärker unter Druck. Wir haben es eben im Beitrag gehört. Besonders schwierig ist zurzeit die Situation in Pakistan. Ein striktes sogenanntes Blasphemiegesetz stellt jede verächtliche Äußerung über den Islam unter Strafe bis hin zur Todesstrafe. Unser Korrespondent Bernd Muschbochowska mit Einzelheiten.
Wegen des umstrittenen Blasphemiegesetzes und der zunehmenden Gewalt gegen Christen und andere Minderheiten hat die US-Kommission für die weltweite Religionsfreiheit Pakistan auf die schwarze Liste gesetzt. Pakistan gilt jetzt als ein Land von besonderer Besorgnis. Im Jahresbericht der Kommission für das Jahr 2020 wurde festgestellt, dass sich in Pakistan zurzeit fast 80 Personen wegen angeblicher Blasphemie in Haft befinden. Die Hälfte von ihnen wurde zu lebenslanger Haft oder zum Tode verurteilt. Immer wieder kommt es zu Lynchmorden an Andersgläubigen, denen Gotteslästerung unterstellt wurde. Im August wurde ein US-Staatsbürger, der wegen Beleidigung des Propheten vor Gericht gestellt wurde, im Gerichtssaal von einem religiösen Fanatiker erschossen. Im Juli wurden gleich mehrere Fälle gemeldet. So wurde ein Christ in einem muslimischen Viertel der Stadt Peshawar niedergeschossen. Und in der Provinz Punjab wurde ein Pastor von muslimischen Nachbarn verprügelt und aufgefordert, die Gegend mit seiner Familie zu verlassen. Solche Vorfälle gibt es immer wieder. Pakistan gilt als eines der gefährlichsten Länder für religiöse Minderheiten. Im September riefen die Vereinten Nationen die pakistanische Regierung dazu auf, solchen Fällen stärker nachzugehen und Gewalt aus religiösen Gründen zu unterbinden. Rupert Colville, der Sprecher des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, bei einer Pressekonferenz in Genf. Wir haben der Regierung in Islamabad unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht. Die pakistanische Führung sollte umgehend Gewalt gegen religiöse Minderheiten verurteilen, ebenso wie den Missbrauch des Blasphemiegesetzes zur Regelung politischer und persönlicher Streitigkeiten.
For personal or political score settling.
Ein Zeichentrickfilm, der jetzt im Internet verbreitet wurde, thematisiert die Rolle der sozialen Medien bei der Eskalation der Gewalt aus religiösen Gründen. Swipe, so der Titel des kurzen Films, in dessen Mittelpunkt ein kleiner Junge steht, der zunehmend besessen ist von einer Handy-App, bei der durch einfaches Wischen, Swipe, eine Wertung darüber abgegeben wird, ob eine Person wegen Gotteslästerung bestraft werden soll. Wenn mehr als 10.000 Nutzer eine negative Wertung für einen Beschuldigten abgeben, wird diese Person getötet. Pakistans Religionsminister Nur ul Haq Qadri bekräftigte jedoch erst vor wenigen Wochen, dass Pakistan das sicherste Land für religiöse Minderheiten sei.
Der persönliche Blickwinkel ist entscheidend. Ob ich Beschränkung als Verlust oder Verzicht sehe oder auch als Chance begreifen kann. Wer in seinem Leben persönliche Freiheit ganz groß schreibt, wird sich mit Beschränkungen eher schwer tun. Anja Behrens ist Theologin und bei der Evangelischen Kirche der Pfalz für Ökumene und Gottesdienst zuständig. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie schwer es ihr fällt, gerade jetzt an Weihnachten mit sozialen Beschränkungen umzugehen.
Es ist anders als die Jahre zuvor. Und doch bin ich in der glücklichen Lage, dass ich 3 Söhne habe. Es ist traurig, dass meine Eltern nicht kommen können. Aber wir sind verbunden über Gedanken, über die Liebe. Und wir telefonieren miteinander, wir skypen. Das heißt, sie sind, obwohl sie weit weg sind, doch ganz nah.
Hilft Ihnen dabei auch Ihr christlicher Hintergrund? Also kann ein religiöser Glaube helfen, Verzicht, Verlust, auch Einsamkeit besser wegzustecken?
Na, die Gefühle sind ja erstmal da, auch bei mir als Christin, dass ich mich einsam fühle, dass ich traurig bin. Vielleicht ordne ich sie anders ein, dass ich sage, in allem, was ich gerade empfinde, auch in den Beschränkungen, vertraue ich darauf, gerade jetzt an Weihnachten, dass Gott mitten hinein in diese Welt kommt und an meiner Seite ist.
Also Sie können das, was an Gefühlen, an Schwierigkeiten, auch vielleicht an Ärger und Wut da ist, akzeptieren oder zumindest wahrnehmen. Aber trotzdem gibt es irgendwie so ein Grundvertrauen, kann man das vielleicht so sagen?
Ja, so kann man das sagen. In allem, was ist, ist da noch jemand mit, der das mitträgt. Das heißt ja nicht, dass ich nicht wütend werden kann, auch nicht mit meinem Gott ringen kann. Also in der Bibel gibt es ja auch Geschichten, wo Menschen in Krisensituationen ihre Klage zum Ausdruck bringen. Das ist so eine Ambivalenz.
Heißt das für Sie im Umkehrschluss auch, dass Menschen, die nicht religiös sind, es jetzt eher schwerer haben?
Das fände ich sehr vermessen, das von meiner Seite aus anderen abzusprechen. Ich denke, jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens Erfahrungen mit Krisen gemacht und auch Erfahrungen, was ihm oder ihr in diesen Krisen hilft. Worauf man zurückgreifen kann, sind es Freunde, ist es Musik, ist es Kunst? Da gibt es ganz Unterschiedliches. Für mich ist es in meiner persönlichen Beziehung zu Gott, da ist ein großer Teil meiner Kraftquelle. Für andere Menschen ist es woanders, aber ob sie es schwerer haben oder leichter, darüber kann ich nicht urteilen.
Ich hatte von Anfang der Krise an immer ein Problem, wenn Menschen
gesprochen haben von der Krise als Chance. Ich fand, angesichts von so vielen Toten, Schwerkranken, Einsamen, von den wirtschaftlichen Einbußen in dieser Krise, ich fand, das wirkt irgendwie arrogant. Wie geht's Ihnen mit diesem Schlagwort Krise als Chance?
Ich würde das auch nur sehr vorsichtig benutzen. Wenn man selber schon mal eine schwere Krise erlitten hat, ist das erstmal nur Mist und dunkel und schmerzhaft. Und vielleicht entwickelt sich daraus was. Und dann darf ich dankbar zurückblicken. Krise als Chance sieht gerade in dieser Situation all das Leid nicht wirklich, finde ich. Ich finde es auch von oben herab teilweise, weil jetzt Weihnachten, die Pflegerinnen, die Krankenschwestern, die Ärztinnen und Ärzte, die arbeiten alle im Schichtsystem, kämpfen gerade jetzt in dem Moment um Menschenleben. Und das war ja auch immer so und dieses Jahr ist es im Besonderen. Krise als Chance in dieser Situation finde ich eher vermessen.
Auf Beschränkungen oder Krisen reagieren Menschen ja unterschiedlich. Haben Sie einen Rat, was Menschen helfen kann, dann doch das Beste aus der Krise zu machen?
Akzeptieren, was ist, das hilft mir. Und so Momente haben, wo es schön ist, was mir gut tut. Für mich ist es rausgehen. Wenig digital, merke ich bei mir, das zieht mich eher runter, sondern rausgehen, spazieren gehen, das mache ich auch sehr gerne alleine. Tief einatmen und ausatmen, für mich ist da schon das Gebet drin. Ich verbinde mich mit Gott, meinem Lebensatem. Menschen anrufen, Telefonseelsorge anrufen, in Kontakt gehen. Das hilft Menschen, dass sie spüren, da ist eine Resonanz.
Schöner meditieren lässt sich kaum als zwischen goldenen Buddha-Statuen. Normalerweise können Interessierte das im Stuttgarter Lindenmuseum tun, einmal im Monat. In Pandemiezeiten geht das auch online. Sophie Rebmann hat für uns den Praxistest gemacht.
Hallo, guten Tag.
20 Teilnehmende schauen über die Videoplattform Zoom in ein sanft wirkendes Gesicht.
Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von Shinyata Meditationsverein Stuttgart.
Eine buddhistische Gemeinde, die den Lehren eines vietnamesischen Zen-Meisters folgt. Auch unsere Meditationslehrerin Min Thuyen stammt aus Vietnam. Zu meditieren lernte auch sie erst in Deutschland. Nun gibt sie selbst Kurse und will erst einmal wissen, warum wir heute mitmachen.
Das soll mir helfen, dass ich mich entspannen kann und auch, um mich besser fokussieren, besser auf eine Sache konzentrieren zu können.
Die anderen wünschen sich das auch. Birgit schreibt in den Chat, dass sie bewusster leben will. Ich wünsche mir, die 2 Stunden einfach durchzustehen. Das sage ich natürlich nicht, aber ich bin wirklich aufgeregt, weil ich nicht lange da sitzen und nichts tun kann. Und wenn ich mal da sitze, dann kommen mir dauernd Gedanken, Einfälle, was ich noch machen könnte und neue Ideen. Frau Thuyen kennt das zum Glück. Wenn viele Gedanken in unserem Kopf hin und her springen, dann nennt man das im Buddhismus Vichara.
Vichara, das ist auch ein altes Wort und heißt hin und her reden.
Wir sollen uns alle auf einen Stuhl setzen.
Die Hände, sie liegen aufeinander. Rechte Hand auf linke Hand oder umgekehrt.
So legen wir sie auf einem Kissen ab, das auf unserem Schoß liegt. Die Daumenkuppen berühren sich.
Und was machen wir mit den Augen? Die Augen, sie schließen bitte nicht. Also wir meditieren nicht, damit so wir in eine andere Welt hineingehen.
Es geht vielmehr darum, in dem Moment, in dem wir sind, präsenter und wacher zu werden.
Die Hände liegen aufeinander.
Am Anfang denke ich noch an die Wäsche, die ich danach aufhängen will.
Die 2 Daumen berühren sich leicht.
Und die Freundin, bei der ich mich unbedingt melden wollte.
Wir nehmen es auch wahr, wie die 2 Daumen sich leicht berühren.
Dann verschwinden die Gedanken, Ruhe breitet sich aus. Es fühlt sich an, als würden meine Augen schwer werden.
Die Sitzung ist beendet.
Dann gehen wir durchs Zimmer und konzentrieren uns aufs bloße Gehen. Ganz am Ende legen wir uns auf den Boden. Mein Körper fühlt sich an, als würde er weich auf dem Boden zerfließen. Ein gutes Gefühl. Einmal alles zurückstellen, mich nur auf mich selbst reduzieren, ist schön, merke ich. Beschränkung muss keine Einschränkung sein, habe ich von Frau Thuyen gelernt. Sie wendet das übrigens auch auf die Corona-Einschränkungen an.
Es geht nicht um uns wahrscheinlich, aber es geht um viele Leben von den anderen Menschen. Wenn wir das verstehen, die Tiefe verstehen von Beschränkung, dann sehen wir keine Beschränkung mehr, weil es schützt.
Und weil wir begreifen, dass es nicht um unseren Verzicht geht, sondern um den Schutz von Leben.
Rikschas kennt man sonst eher aus Asien, aber seit neuestem fahren sie auch in Stuttgart. Das Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg hat solche Transportfahrräder angeschafft. Darin können Ehrenamtliche Senioren spazieren fahren. Corona-konform, versteht sich. Unsere Reporterin Leonore Kratz ist zwar noch weit weg vom Seniorenalter, sie durfte aber trotzdem mit.
Der Fahrer sitzt hinten auf einem Fahrrad und hat dann vor ihm die Rikscha. Auch und vorne, das sieht ja auch echt gemütlich aus. Hat eine Decke. Jetzt fehlt nur noch der Herr Maurer.
Herr Maurer, Sie können ja da reinsteigen.
Also, hier den einen Gurt.
Jawohl.
Herr Maurer, wie geht's? Sie werden ordentlich verpackt.
Dankeschön. Ich bin angepackt.
Los geht's. Herr Walter, Sie haben das Projekt ins Leben gerufen schon vor Corona. Aber jetzt ist es ja ideal für Corona-Zeiten mit dieser Plexiglas-Verpackung.
Ja, also das ist einfach der Top-Nebeneffekt, den wir jetzt haben. Dass wir also sogar sicherer als in einem Taxi oder sonst in einem Krankentransport, wenn man mal zum Arzt muss oder irgendwie, sind wir besser unterwegs. Herr Maurer, wie müssen wir denn fahren?
Ist halt echt total cool. Durch diese Plastikverpackung können sich einfach der Herr Maurer und der Herr Walter jetzt auch noch beim Fahren unterhalten. Herr Maurer, wie ist es da vorne?
Das ist wunderschön. Sehr gut ist das.
Gerade in der Corona-Zeit können Sie ja nicht so viel raus oder haben weniger Besuch.
Nicht, das ist total. Also das ist wunderbar. Weil die Sonne scheint so herrlich, sind sogar die Hände warm geworden.
So, da kommt die Straßenbahn, die lassen wir durch. Haben Sie auch schon lange noch nicht gesehen. Ne?
Und jetzt haben wir den Hoppenlauffriedhof erreicht. Das hat sich der Herr Maurer gewünscht.
Herr Maurer, wie sieht's aus? Sind die Füße noch warm?
Ja.
Ja, okay, wunderbar.
Heute fährt ja quasi der Chef höchstpersönlich, Herr Walter, aber Sie sind ja nicht Rikscha-Fahrer hauptberuflich.
Genau.
Deswegen suchen Sie Ehrenamtliche, gell?
Wir suchen vor allem auch junge Leute, Leute zwischen auch 30 und 50, die Spaß haben sowieso am Fahrradfahren und die dann sicherlich mit dieser Rikscha noch mehr Spaß haben werden. Also dann machen wir noch eine Runde hier um den See und dann fahren wir wieder zurück.
Okay.
Ich glaube, Sie könnten noch länger, ha?
Ja, wenn man mir das erlaubt, dann fahre ich noch mal durch, wo Sie hinwollen.
Wir sind am Ludwigstift wieder angekommen.
Ja, viel Spaß gehabt. Wunderbar war das.
Vorsichtig, da gibt es eine Kante.
Wunderbar.
Prima.
Vielen herzlichen Dank für alles. War sehr nett von euch.
Tschüss.
Tschüss.
Schönen Tag noch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja?
Ja,
tschüss.
In diesen Tagen geht's los. Die ersten Menschen sollen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden. Was Gesundheitsversorgung angeht, sind wir in Westeuropa privilegiert. In Afrika wird das sehr viel schwieriger werden mit den Impfungen. Es gibt gewaltige logistische Probleme und andere Hindernisse. Über die berichtet Linda Staude aus Nairobi.
Ein leuchtend oranger Gabelstapler wuchtet sorgfältig verklebte Pappkartons in ein fünfstöckiges Hochregal. Es gibt reichlich Platz für sie. Die hochmoderne Lagerhalle am Rande von Nairobi ist nur spärlich gefüllt. Kenya Airways hat den Bau vor rund 2 Jahren errichtet. Für Luftfracht und speziell geeignet für Medizinprodukte, erklärt Peter Musola, der Cargo-Manager der Fluggesellschaft.
We have the cool room.
Wir haben einen Kühlraum für Pharmazeutika, die bei 2 bis 8 Grad gelagert werden müssen. Und dann haben wir den Gefrierschrank, der bis zu minus 20 Grad kühlen kann. Viele Impfstoffe brauchen diese niedrigen Temperaturen. Und wir sind gut vorbereitet, mit ihnen umzugehen. Damit gehört Kenia zum knappen Drittel der Länder in Afrika, die mit ihren Impfvorbereitungen schon so weit vorangekommen sind. Und kaum eins kann mit einem Impfstoff umgehen, der noch tiefere Minusgrade braucht, trotz der Erfahrungen im Kampf gegen Ebola. Dieser Impfstoff muss auf minus 80 Grad gekühlt werden. Wir haben ihn in nur 3 Ländern eingesetzt und das war eine Riesenherausforderung. Der Corona-Impfstoff muss überall in Afrika eingesetzt werden. Wir müssen also einen auswählen, der an unsere Umweltbedingungen angepasst ist.
Which vaccine is adapted to our environment?
So Dr. Yaboum vom Forschungsinstitut Epicenter Afrika. Kenia beispielsweise setzt in erster Linie auf den Impfstoff von AstraZeneca, der keine Minusgrade braucht, der im Land klinisch getestet wird und der vergleichsweise billig ist. Die Kenianer werden den Impfstoff bekommen, auch wenn sie ihn nicht bezahlen können. Das Land wird die Ressourcen auftreiben, damit die Impfung kostenlos bleibt.
At no cost.
Verspricht Collins Tabu vom Gesundheitsministerium im kenianischen Fernsehen. Woher das Geld kommen soll, sagt er nicht. Die Impfkampagne für den gesamten Kontinent wird nach offiziellen Schätzungen rund 5,7 Milliarden Dollar verschlingen. Immer vorausgesetzt, der Impfstoff ist überhaupt zu bekommen.
We do know that African countries are concerned.
Wir wissen, dass die afrikanischen Länder besorgt sind. Sie hoffen, dass die Vorbestellungen von Millionen Impfdosen durch die reichen Länder nicht zu ihrem Nachteil beim Zugriff darauf führen. Das ist im Moment das wichtigste Thema und wird überall in der Region diskutiert.
All over, especially in the region.
Erklärt Dr. Machidiso Moeti, die Regionaldirektorin für Afrika bei der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO will über die internationale Initiative COVAX zunächst 220 Millionen Impfdosen für ganz Afrika zur Verfügung stellen. Genug für 20% der Bevölkerung. Offen ist, wann. In den meisten Ländern wird voraussichtlich erst Mitte 2021 mit dem Impfen begonnen. Frühestens.
Eingeschränkte soziale Kontakte, kein Shoppen bis zum Abwinken, abends nicht ausgehen und Party machen. Wie kommen wir am besten mit den aktuellen Beschränkungen zurecht? Die Frage geht an Lisa Müller. Sie ist Psychologin und beschäftigt sich mit der Frage, wie chronisch Kranke mit den Beschränkungen durch ihre Krankheit klarkommen. Und sie macht das am Sonderforschungsbereich Muße der Uni Freiburg. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, wann sie persönlich ihre letzte Mußestunde hatte.
Also wann ich genau das letzte Mal Muße hatte, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich finde grundsätzlich, dass vor allem längere Spaziergänge sich ganz gut anbieten, um Muße zu erleben, denn da hat man eben die Möglichkeit, ja so ein bisschen Abstand vom Alltag zu gewinnen, man kann die Gedanken vielleicht ein bisschen schweifen lassen, häufig kommen einem auch neue Ideen und Einfälle und man sieht vielleicht was Neues, es ist abwechslungsreich und das sind alles gute Bedingungen, um Muße zu erleben.
Wir müssen, denke ich, noch mal klären, was überhaupt unter Muße verstanden wird. Es klingt ja für viele erstmal nach Langeweile und nach plumpem Abhängen auf der Couch. Aber das ist natürlich nicht gemeint, oder?
Also die Langeweile hat auf jeden Fall eine Verwandtschaft mit der Muße, da es bei der Muße auch so ist, dass eine gewisse Freiheit von alltäglichen Verpflichtungen und Aufgaben schon gegeben sein muss, damit sich sowas wie Muße einstellen kann. Und daher sind so kleine oder auch größere Auszeiten vom Alltag natürlich besonders prädestiniert, dass da sowas wie Muße entsteht. Also zum Beispiel das lange Wochenende, Feiertage oder auch der Urlaub. Denn da hat man eben die Gelegenheit, eben durch diese Befreiung von den alltäglichen Pflichten, ja, Dinge nachzugehen, die man eben gerne tut. Und ganz besonders eben auch, dass Muße die Gelegenheit bietet, den Gedanken eben mal freien Lauf zu lassen, vielleicht auch vergangene Zeit Revue passieren zu lassen und so eine Art persönliche Bestandsaufnahme zu machen. Und das ist eben auch genau das, was Mußezeiten so wertvoll und nützlich eigentlich für alle Menschen macht, dass sie eben die Möglichkeit bietet, neue Kräfte und vor allem auch Inspiration und Ideen zu sammeln, die dann wieder in den Alltag einfließen können.
Sie analysieren Interviews mit Menschen, die chronisch krank sind, mit der Frage, wie die mit der Mehrzeit umgehen, die sie ja durch die Krankheit praktisch aufgedrückt bekommen, sage ich mal. Da spielen ja erstmal Arzttermine eine wichtige Rolle, die körperliche Erschöpfung vielleicht. Aber dann entstehen auch Freiräume. Was erleben Sie da? Was hören Sie da von Menschen?
Also der Ausgangspunkt in unserer Studie war eigentlich die Überlegung, dass natürlich Menschen, die chronische Erkrankungen haben, unter vielen Belastungen leiden, seien die körperlicher Natur oder auch eher psychosozial. Es auf der anderen Seite aber so ist, dass, wie Sie es jetzt gerade schon sagten, auch ein Mehr an Zeit entsteht, dadurch, dass zum Beispiel jemand vorübergehend oder auch längerfristig nicht arbeiten muss oder eben auch einem Hobby nicht nachgehen kann. Und ja, da könnte man ja zunächst denken, dass dieses Mehr an Zeit Zeit dann auch gleich ein Mehr an Muße bedeutet. Und die Ergebnisse zeigen aber eigentlich relativ deutlich, dass es so nicht der Fall ist, sondern dass es eben die Vorbedingung ist dafür, dass sowas wie Muße entstehen kann, den Alltag erstmal neu zu strukturieren und auszurichten. Also häufig gehört da eine berufliche Umorientierung dazu. Kann ich vielleicht nur noch halbtags arbeiten? Muss ich mir einen anderen Beruf suchen oder kann ich gar nicht mehr arbeiten? Und eben genau auch herauszufinden, was wären denn Aktivitäten, die ich in der Zeit, die ich jetzt habe, gerne verfolgen würde und wo und wie kann ich mir dann im Alltag solche Ruheinseln schaffen oder solche Auszeiten, wo dann sowas wie eine Muße entstehen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Befund, dass sich die Muße quasi nicht als Automatismus einstellt, sondern dass Auszeiten und Ruheinseln auch aktiv hergestellt werden.
Was können wir denn von den Erfahrungen der Kranken für die aktuellen Beschränkungen lernen?
Was Gemeinsames ist, denke ich auf jeden Fall, dass es ja auch in der Corona-Zeit so ist, dass der Alltag neu ausgerichtet oder neu strukturiert werden muss. Also Menschen müssen sich ja auch in unterschiedlicher Weise neu orientieren, sei es im beruflichen Bereich oder im privaten Umfeld und sich andererseits vielleicht auch damit arrangieren, dass zumindest vorübergehend bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind. Und ich würde sagen, da liegt auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit.
Wie viel Platz braucht der Mensch zum Leben? Fragt man Besitzer eines Tiny Houses, lautet die Antwort vermutlich sehr, sehr wenig. Die kleinen Häuser werden immer beliebter, dabei ist die Idee gar nicht so neu, hat so ein bisschen was von Peter Lustig und seinem Bauwagen. In Karlsruhe gibt's gleich einen ganzen Verein zum Thema und unser Reporter Tobias Zapp hat Stefan Fritz vom Tiny House vor Karlsruhe für Karlsruhe e.V. in seinem 18 Quadratmeter großen Minihaus besucht.
Es ist schon dunkel, als ich auf dem Campingplatz in der Nähe von Karlsruhe ankomme. Von außen kann ich kaum erkennen, wie groß das Tiny House von Stefan wirklich ist. Also klopfe ich an die Tür und Stefan öffnet mir. Ich mache einen Schritt in das Haus und stehe mittendrin im... Ja, was denn eigentlich? Meine Augen machen sich auf die Suche. Die Küche habe ich schnell entdeckt, genauso das Bad. Das Wohnzimmer dürfte die kleine Couch vorne in der Ecke sein. Schlafzimmer, Fehlanzeige. Wo sich das Bett versteckt, sollte ich aber später noch herausfinden. Stefan bietet mir erst einmal einen Platz an und beginnt davon zu erzählen, wie er überhaupt zu seinem Tiny House kam.
Bei mir im Kopf ist irgendwann eine Punktelandkarte entstanden, in der ich einfach mal überlegt habe, okay, an welchen Punkten halte ich mich denn in der Wohnung auf? Und das war der Punkt, wo ich gefragt habe, okay, muss das sein, dass ich dafür 50 Quadratmeter brauche?
Stefan war der Erste, der mit seinem Tiny House auf den Campingplatz in Karlsruhe kam. Demnächst sollen sogar 8 weitere Tiny Houses auf einer extra dafür bereitgestellten Fläche entstehen. Das Kuriose daran, die meisten davon wurden erst seit Corona verkauft. In Zeiten von Homeoffice in ein winziges Haus ziehen, klingt eigentlich nach Widerspruch. Stefan sieht das aber etwas anders.
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Leute mit diesem Virus festgestellt haben, dass zum einen nicht sicher ist und zum anderen, dass die Leute sich auf das besinnen, was wichtig ist im Leben. Und das sind sie selbst und ihre Beziehungen, glaube ich. Und deswegen kommen momentan viele auf die Idee und sagen, das Kleinwohnen interessiert mich.
Während Stefan erzählt, merke ich, wie ich mich in seinem kleinen Haus immer wohler fühle. Ständig entdecke ich irgendetwas und mit jedem Detail, das ich finde, fühlt sich der Raum für mich größer an. Eigentlich fehlt hier doch gar nichts. Trotzdem muss Stefan vor seinem Einzug ins Tiny House ja irgendetwas aussortiert haben. Von was hat er sich also getrennt?
Bei vielen Dingen, also die ich in die Hand genommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, die belasten mich. Und in dem Moment, wo dieses Klick im Kopf da war, dieses Ding ist gleich Belastung, war es auch einfacher, die Teile loszulassen.
Für Stefan war das Aussortieren also mehr wie Ballast abwerfen. Er hat sich nicht auf das Mindeste reduziert, sondern vielmehr auf das Wichtigste konzentriert und sich dabei selbst besser kennengelernt.
Ich glaube, seitdem ich so lebe, habe ich für mich erkannt, wie viel ich mir wert bin. Durch die Reduktion kommt der Fokus wieder auf mich als Person, auf mich, auf meine Gedanken. Ich höre wieder viel mehr auf meine Intuition. Die Kreativität, die wird hier wieder mehr gefördert. Also ich finde einfach wieder viel mehr zu mir selbst. Und das Allergrößte, was ich einfach nur sagen kann, ich bin glücklich.
Wie viel Kreativität in so einem Tiny House gefragt ist, habe ich dann auch selbst schnell gemerkt. Fast jedes Möbelstück hat mehrere Funktionen. Überall kann man etwas ausklappen, rausziehen oder verschieben. So habe ich übrigens auch das Bett entdeckt, das sich ganz unscheinbar unter dem Küchenboden versteckt. Natürlich hat nicht jeder den Mut, in so ein kleines Haus zu ziehen, mich eingeschlossen. Das heißt aber nicht, dass weniger Platz auch weniger Lebensqualität bedeuten muss. Im Gegenteil, für Stefan bedeutet sein Tiny House viel mehr Freiheit.
Macht glücklich. Die Konzentration auf das Wesentliche. Tiny Houses, Minihäuser sind voll im Trend. Es gibt sogar einen Verband, der zum Beispiel über rechtliche Vorgaben informiert. Erreichbar über die Internetseite des Verbands tinyhouseverband.de. Eigentlich ist ja Ostern das wichtigste Fest für Christen, aber Weihnachten ist das christliche Fest, das in unserer Gesellschaft wohl die meisten Spuren hinterlassen hat. Nicht nur wegen der ganzen Schenkerei. Wir haben mal bei Vertretern anderer Religionen nachgefragt, was sie Christen zu Weihnachten wünschen.
Mein Name ist Aaron Ran Wernikowski und ich bin der Rabbiner der jüdischen Gemeinde Mainz. Meinen christlichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsche ich ein frohes und ein besinnliches Weihnachtsfest. Dieses Jahr werden alle Feste, egal welcher Religion, etwas anders ausfallen. Sie werden bescheidener und in einem kleineren Rahmen stattfinden. Aber sie werden trotzdem stattfinden und das zählt. Weihnachten ist das berühmteste christliche Fest. Und es tangiert auch uns, Jüdinnen und Juden, die wir Weihnachten eigentlich nicht feiern. Denn es ist immerhin das Fest der Geburt eines weltberühmten Juden, der es geschafft hat, dass man ihn überall kennt. Sein Name ist Jesus.
Mein Name ist Min Thuyen und ich bin Buddhistin. Und wir wissen ja, wir sind zukünftige Buddha. Das bedeutet, wenn wir auch eine Stille im Geist erreichen, dann sind wir auch wie Buddha. Wir begrüßen alle Mitmenschen, weil sie irgendwann mal auch ein zukünftiger Buddha werden können. Und ich würde ihnen frohe Weihnachten wünschen und alles Gute und Glück im Jahr 2021.
Liebe Christinnen und Christen, mein Name ist Abdelmaliki Bawi. Ich bin Imam und Professor für die islamische Theologie an der Universität Tübingen. Als Moslem wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und schöne Festtage. Jesus Christus spielt für uns Muslime eine große Rolle. Er gilt als ein großer Prophet und verkündete die Botschaft des Friedens und Gerechtigkeit. Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen und alles Gute.
Weihnachten ohne Kerzen, das geht irgendwie gar nicht. An dunklen Winterabenden sorgen sie einfach für wohlige Atmosphäre. Sie gehören irgendwie dazu. Wie wir möglichst unbeschwert unser Kerzenlicht genießen können, das hat meine Kollegin Stefanie Peik mal recherchiert.
Kerzen verbreiten einen ganz eigenen Zauber. Kein Wunder, dass diese Mädchen ins Schwärmen geraten.
Kerzen sind für mich Lichter in der Dunkelheit.
Ich mag Kerzen, weil sie gemütlich sind.
Ich liebe Kerzen, weil die so schön leuchten. Und außerdem in der Nacht, dann kann man die sehr gut anzünden.
Stimmt, nur wenn an Weihnachten dicke Luft herrscht, muss das nicht am Knatsch mit Onkel Dieter liegen. Es könnten auch die brennenden Kerzen sein. Sie verbrauchen Sauerstoff. Gleichzeitig entstehen Schadstoffe, etwa Feinstaub und Stickoxide. Umweltberater Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg beruhigt aber.
Es ist nicht vergleichbar mit einem startenden Auto oder so etwas. Allerdings natürlich ist es eine Frage, wie viel Kerzen in einem wie kleinen oder großen Raum abgebrannt werden und über welche Zeit. Wenn Sie da mal dazwischen da mal den Adventkranz anzünden, dann ist das zweifellos kein großes Problem.
Am besten vorher und hinterher gut lüften. Mit klarem Kopf lassen sich auch gute Vorsätze fürs neue Jahr fassen. Wie zum Beispiel keine Teelichter in Aluhüllen kaufen.
Aluminium ist ein hochwertiger Rohstoff, der aber unter großen Umweltschäden und großen sozialen Problemen gewonnen wird. Daher kein Aluminium für Wegwerfprodukte, heißt eben auch keine Aluminiumschalen für Teelichter.
Stattdessen lieber einmalig eine Glasschale zulegen. Im Handel gibt's Nachfülllichter ohne Hülle. Soweit, so einfach. Weniger Einfluss haben Lichterfans bei den Rohstoffen für Kerzen an sich. Darüber lassen die Hersteller die Kundschaft gern im Dunkeln. Denn meist kommt erdölbasiertes Paraffin zum Einsatz, schlecht fürs Klima. Ein weiterer gängiger Rohstoff ist Stearin, das aus tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen gewonnen wird. Die sind mehr oder weniger nachhaltig. Oft genug wird das umstrittene Palmöl verwendet, erklärt Caroline Kiekler von der Deutschen Umwelthilfe DUH.
Das Problem beim Palmöl ist, dass immer noch für die Anbauflächen Regenwälder gerodet werden, vor allen Dingen in Indonesien und Malaysia. Hier haben wir jedoch noch große, schützenswerte und artenreiche Regenwälder, die wir unbedingt als Lebensraum zum Beispiel für den Orang-Utan erhalten müssen.
Nach DUH-Angaben stammt nur knapp ein Drittel des in Deutschland für Kerzen verbrauchten Palmöls von zertifiziert nachhaltigen, entwaldungsfreien Plantagen. Kerzen aus Bienenwachs von heimischen Imkern können da eine gute Alternative sein. Massentauglich ist diese Lösung allerdings leider nicht.
Bei Bienenwachskerzen haben wir die Problematik, dass wir gar nicht genug von diesem Rohstoff zur Verfügung haben in Deutschland. Wollten wir alle Kerzen durch Bienenwachs ersetzen, bräuchten wir derzeit über 200 Mal mehr Bienenvölker, als wir überhaupt derzeit in Deutschland haben.
Heimisches Bienenwachs bleibt also Nische. Trotzdem brauchen wir auf Festtagsstimmung nicht zu verzichten. Nur raten beide Fachleute zu bewusstem Genuss und dazu, Wachskerzen möglichst nur zu besonderen Anlässen anzuzünden. So wie jetzt an Weihnachten.
Kein Kino, kein Theater, keine Restaurantbesuche, vieles, was unser Leben bereichert, fehlt uns in diesen Tagen. Stattdessen verbringen wir gezwungenermaßen viel Zeit mit uns selbst. Das kann auch eine Chance sein. Und mein Kollege Utko Pasakaya hat die Chance genutzt und mal was ganz anderes ausprobiert. Er hat Unterricht im intuitiven Bogenschießen genommen.
Legen den Pfeil auf, nehmen den Bogen hoch beim Einatmen, ziehen die Sehne zum Ankerpunkt, das Ziel immer im Visier, halten inne und entlassen den Pfeil.
Der Pfeil schlägt mit Wucht in die Zielscheibe ein. Trainerin Annette Steigert erklärt mir auf einer Waldlichtung die Abläufe. Beim erlebnispädagogischen Bogenschießen geht es nicht vorrangig darum zu treffen, sagt sie, sondern um Intuition.
Da geht es mehr um einen meditativen Prozess und um eine Rückbesinnung auf sich selbst, um ein Finden seiner Mitte.
Dabei spielt natürlich auch der Atem eine wichtige Rolle.
Einatmen. Ziel fokussieren, beim Ausatmen die Sehne anziehen, loslassen und einatmen.
Wir schießen mit einem Langbogen. Die Zielscheibe aus dickem Schaumstoff mit gelben, roten und schwarzen Ringen steht jetzt rund 15 Meter entfernt. Ledermanschetten schützen meinen Unterarm und meine Hand. Annette Steigert sagt immer wieder die Abläufe an. Die sind wie ein Ritual. Meist sind es Gruppen, die das erlebnispädagogische Outdoor-Training bei ihr über den Verein Epizentrum buchen. Schüler, Unternehmensmitarbeiter, Manager. Steigert klärt vor jedem Training ab, welches Anliegen die Menschen haben. Bei Jugendlichen geht es oft darum, den Selbstwert zu fördern, so wie neulich bei einer Schülerin.
Sie kam und war so von der Körperhaltung sehr so in sich zusammengesunken, die Schultern nach vorne gesackt. Und sie meinte so, oh, ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu. Und nach 2 Stunden war dieses Mädchen ganz anders hier gestanden. Sie stand mit beiden Beinen auf der Erde, hatte die Schultern nach hinten, hatte einen festen Blick.
Als systemische Therapeutin und Coach kann Annette Steigert auch Menschen mit autistischen und anderen psychischen Störungen unterstützen. Häufig ergänzt sie das mit erlebnispädagogischen Übungen. Denn das Tun und Erleben schafft oft mehr Veränderung als das Sprechen allein. Oft geht es den Menschen um eine Veränderung im Alltag. Darum, das Selbstbewusstsein oder den Teamgeist zu stärken. Deshalb spielt auch die Reflexion nach den Übungen eine wichtige Rolle.
Wie habt ihr euch da wahrgenommen? Wart ihr zufrieden? Habt ihr gut kommuniziert? Was habt ihr für euren Alltag daraus mitgenommen? Wie fandet ihr euch selber? Also auch die Selbsteinschätzung ist immer wichtig dabei.
Wer jetzt in der Pandemie plötzlich viel Zeit hat, kann diese Zeit auch für andere Formen der Meditation nutzen und so persönlich wachsen, sagt Steigert.
Das ist ja Gott sei Dank etwas, was auch jeder zu Hause für sich tun kann. Dafür braucht man nicht wirklich das Bogenschießen.
Auf der Waldlichtung ist es jetzt im Winter bitterkalt. Mir macht das Training trotzdem viel Spaß. Die Konzentration auf das Wesentliche und das Ausblenden von anderen Gedanken, all das geschieht wie von selbst. Das fühlt sich richtig erholsam an.
Wie fühlst du dich?
Ja, gut. Ich will jetzt das Ziel treffen.
Ja, dann. Entschlossenheit.
Einen schönen Feiertag wünsche ich Ihnen noch. Machen Sie es gut. Tschüss.